Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Vorsicht, dieses Mal muss ich eine Warnung aussprechen. Es könnte sein, dass in dieser Folge ein Mord geschieht. Stimmt's?
Das kann ich nicht ausschließen.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in der ich gleich zu Beginn mich bedanken möchte bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich war nämlich in letzter Zeit wieder auch viel in München unterwegs und ich stelle fest, meine fränkischen Kollegen sind um ein Vielfaches freundlicher, betrifft vor allem die Kollegen. Die Frauen sind insgesamt immer, wenn sie Busse fahren, freundlicher, finde ich, als die Männer. Aber die fränkischen Frauen oder die, die hier in Franken leben und für die VAG fahren, sind nochmal um ein Vieles freundlicher als die Kolleginnen und Kollegen in München. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das so? Ich habe dann so überlegt, eigentlich ist doch der Franke, mit mir Franken sind jetzt auch nicht immer unbedingt bei allem total freundlich, aber die Münchner sind dann um noch einiges Pfupferter. Also der Münchner mag ja gar nicht angesprochen werden, wenn der am Lenkrad sitzt im Bus. Da gehst du rein, sagst grüß Gott, da sagt er, was willst du? Was hat er gesagt? Hat der was gesagt? Nicht mit dem Fahrer sprechen. Also wenn du in Nürnberg in den Bus einsteigst als Gast und sagst grüß Gott, die grüßen alle freundlich zurück, die lächeln dich an, wenn man hinlächelt, sollten alle, die jetzt auch wie ich öfter mal Bus und Bahn fahren, ruhig mal ausprobieren. Einfach mal den Fahrer oder die Fahrerin nett anlächeln. Ich wette, bei der VAG kommt in 95% der Fälle ein Lächeln zurück. Und bei den 5%, wo keins zurückkommt, liegt es wahrscheinlich daran, der musste sich oder die musste sich gerade auf den Verkehr konzentrieren. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast, Jan Beinsen. Herzlich willkommen im Busfunk.
Ja, danke schön.
Sagt man Beinsen oder Beinsen?
Eher Zen, also mehr Beinzen.
Beinzen. Also fast, als wäre es ein Z.
Ja, genau.
Ja, das ist eigentlich ein scharfes S, aber wir sagen, okay. Wollen wir du sagen?
Gerne.
Ist das okay?
Ja, Jan ist auch leichter auszusprechen.
Ja, finde ich auch. Sonst konzentriere ich mich so auf den Namen, dass ich mich nicht mehr auf den Rest konzentrieren kann. Das ist in meinem Alter so. Jan Beinsen ist stellvertretender Pressesprecher des Nürnberg Airports, des Albrecht-Dürer Airports. Und außerdem, nee, verrate ich noch nicht, kommt als Perle obendrauf. Wir haben mal wieder was zu feiern im Busfunk. Mittlerweile ist es so, wir haben fast immer was zu feiern. Eigentlich sollte nicht Wasser und Kaffee gereicht werden, sondern Alkohol. Aber haben wir jetzt nicht da. Tut mir leid, Jan.
Ah, der Kaffee tut's auch.
Der Kaffee tut's auch, okay. Ist jetzt auch erst mittags, also insofern. Ja, heute feiern wir 70 Jahre Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg. Außerdem 25 Jahre direkte U-Bahn-Anbindung des Flughafens. Und dann feiern wir noch was, aber dazu komme ich dann später. Ich sag mal ganz vorneweg, wie es war, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Vor 70 Jahren, am 6. April 1955, hat der damalige Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm noch nie gehört.
Also ich kenne mittlerweile, weil ich ja quasi alle 5 Jahre so einen Jubiläumstext schreibe, ja. Weil der Flughafen hat ja öfters mal Jubiläum. Ja. Und daher ist mir der Name schon vertraut, aber vorher habe ich den auch noch nicht gehört.
Na, man kennt so ein paar Namen von Verkehrsministern. Wir haben alle den Verkehrsminister im Kopf, der für das meiste Chaos gesorgt hat im Nachhinein. Aber die Leute, die was Gutes gemacht haben, vergisst man dann doch. Also der hat den ersten nach dem Krieg auf 9 Gelände erbauten Verkehrsflughafen eingeweiht zwischen den Äckern des Knoblauchslands. Da ist er heute noch.
Da ist er heute noch, ja. Ich glaube, der bleibt ja auch noch ein paar Jahrzehnte.
So, und jetzt wird er 70 Jahre alt. Jan, du als stellvertretender Pressesprecher, was bedeutet das für euch?
Für uns bedeutet es natürlich, man ist natürlich schon stolz, ne, dass man so lange so eine Institution hat und nach wie vor auch beliebt ist. Wir haben letztes Jahr wieder über 4 Millionen Passagiere gehabt nach der zwischenzeitlichen Pause, Zwangspause.
Corona-Pause.
Und Corona-Pause. Und deswegen sind wir natürlich froh, dass wir da so etabliert und beliebt sind als Flughafen, als Stadt, als citynaher Flughafen der kurzen Wege mit mittlerweile auch wieder über 60 Nonstop-Zielen. Also auf jeden Fall ein Grund zu feiern, auch ohne die 70 davor.
Gibt es eigentlich eine Feier irgendwie? Macht ihr intern
auch so? Ja, also wir werden intern natürlich das begehen, aber auch für jeden, der sich für den Flughafen interessiert. Da steigt am 25. Mai die große Party, ein Flughafenfest. Das zieht sich dann über das ganze Flughafengelände, also wirklich vorne von den Terminals bis zum Tower.
Bis zum Rollfeld?
Na, nicht ganz, aber ein Teil, doch tatsächlich, du hast recht, ein Teil werden wir sogar rausnehmen aus dem Rollfeld und da werden dann Flugzeuge ausgestellt, quasi zum fast anfassen. Also die sollte man nicht anfassen, aber man kommt ganz dicht dran. Ja. Hubschrauber, Flugzeuge, alles, was wir so zu bieten haben. Gibt natürlich auch ein tolles Kinderprogramm, Foodtrucks, Straße und alles, was zur großen Party dazugehört.
Darf ich mal fragen, was ist das Ziel eines modernen Flughafens? Natürlich mehr Passagiere und noch mehr Erfolg, aber gibt es sowas wie eine Erneuerung oder plant man irgendwie spektakulär? Braucht man beim Flughafen mal einen neuen Tower oder irgend sowas? Was ist der Plan?
Also der Tower ist noch relativ frisch. Da haben wir nämlich letztes Jahr Jubiläum gefeiert. Der ist aus den späten 90er Jahren. Aber natürlich wird an so einem Flughafen immer gebaut. Vor allen Dingen ist es aber dann Erneuerung der Infrastruktur. Das kennt man ja bei der VG auch. Da müssen die Schienen mal geschliffen werden und wir müssen unsere Startbahn erneuern regelmäßig. Aber ansonsten von der Planung oder von der Veränderung, man muss immer am Puls der Zeit sein. Man muss sehen, dass man die Ziele drin hat, die die Leute ansteuern wollen. Da gab es zum Beispiel in den letzten 10 Jahren gab es ein großes Wachstum in Osteuropa. Also wir hatten früher gar keine Ziele dort. Jetzt mittlerweile sind wir da ziemlich breit aufgestellt von Rumänien, Bulgarien, der ganze Balkan.
Weil es auch als Urlaubsziel attraktiver geworden ist?
Oder? Ja, als Urlaubsziel. Also es sind viele so Neuentdeckungen dabei, die man tatsächlich noch nicht auf dem Schirm hat. Aber es ist auch so ein Verbinden der Menschen, der Familien, die dann hier wohnen bzw. dort Verwandtschaft haben. Das ersetzt so ein bisschen dann auch früher diesen Fernreisebus, ergänzt, sagen wir mal so, dass man da jetzt auch mit dem Flugzeug gehen kann.
Wenn du sagst, das interessiert mich noch, weil es einfach, habe ich so noch nie gehört, die Landebahn oder Startbahn muss erneuert werden. Heißt es dann komplett neu oder wird die ausgebessert, wie man es so aus den Straßen kennt? Weil das darf man sagen, es ruckelt ja doch dann, ne? wenn das Flugzeug Fahrt aufnimmt. Das ist jetzt keine ebene Fläche, sondern du merkst schon, duck, 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 duck. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal.
Nein. Also es gibt natürlich genaue Vorschriften, wie so eine Startbahn, in welchem Zustand die sein muss. Da muss man sich natürlich auch dran halten, wird auch regelmäßig überprüft. Aber nein, es gibt keine komplette Erneuerung, da müssten wir ja komplett sperren. Ja. Sondern da ist wieder eine Parallele zum Schienenschleifen. Es gibt Sperrnächte, jetzt im Sommer, mehrere Wochenendnächte, die sind auch weit im Voraus bekannt, wo tatsächlich dann abends der letzte Flieger um 6, dann wird zugesperrt und dann wird die ganze Nacht über ein Stück der Piste saniert. Das ist dann spezielles Baumaterial, was dann innerhalb von wenigen Stunden fest und belastbar wieder wird. Dann kommen die auch gleich die Markierung wieder drauf und am nächsten Morgen um 7 kann der nächste Flieger landen.
Krass. Und man nimmt dann das Stück, wo man sagt, okay, da, das braucht es am dringendsten, das machen wir jetzt als nächstes.
Und ja, genau, das wird über mehrere Jahre gestreckt. Und so wird das peu à peu dann erneuert.
Aber wenn die fertig, also wenn das Stück fertig
ist. Genau, dann muss man wieder vorne anfangen.
So, ich möchte es jetzt einfach schon mal sagen, damit ihr schon mal wisst, was euch in dieser Podcast-Folge noch erwartet. Wir reden jetzt nicht ausschließlich nur über den Flughafen und auch nicht nur über die Anbindung mit der U-Bahn, da reden wir gleich auch noch drüber. Aber dann hat der Jan ja noch was anderes zu berichten. Der ist nämlich ein sehr bekannter Krimi-Autor und kann man sagen, der Erfinder der Paul-Fleming-Krimiserie. Ich habe es ihm gerade im Vorgespräch schon gesagt und gebeichtet, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Als Original-Franke kenne ich diese Krimiserie, das ist eigentlich ein Skandal, ne? Peinlich für mich.
Ich versuche dich heute noch zu überzeugen.
Na, du musst mich gar nicht überzeugen, wenn ich es gewusst hätte, ich es längst gelesen. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, ich weiß nicht warum. Also diese Serie gibt es schon sehr lange, 20 Jahre jetzt.
Ja, noch ein Jubiläum, genau.
Irre. Wie viele Romane hast du rausgebracht?
Also ich beeile mich jetzt, dass ich tatsächlich noch den 20. dieses Jahr schaffe. Ich bin gerade dran, der soll dann im Herbst erscheinen. Und dann sind es wirklich 20 Jahre, 20 Fälle.
Man merkt es am Dialekt, an Franke ist es nett.
Das stimmt.
Geborener Niedersachse, du traust dir trotzdem zu, einen fränkischen Krimi zu schreiben.
Ja, vielleicht ist das auch gerade der Grund dafür, weil als ich, wann kam ich nach Franken? 91. Als ich hierher gezogen bin, da war ich so gleich so fasziniert von Nürnberg und der Umgebung. Also richtig, ich fand es toll. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich mich dann mit meinen fränkischen Freunden unterhalten habe, die haben dann gesagt, ja, passt schon, ganz in Ordnung.
Das sagte Frank gerne.
Ich dachte, ja, aber das muss man doch erzählen, wie toll das hier ist. Und das war quasi so die Keimzelle für diese Reihe. Also geht es nicht nur um Mord und Totschlag, sondern es wird ganz viel Franken transportiert. Also Geschichte, aber auch Menschen und Gebäude und alles, was mir hier gefällt.
Ich finde es gerade faszinierend, dass ein typisches Missverständnis dafür gesorgt hat, dass diese Krimiserie geboren wurde, weil wenn der Franke sagt, passt schon.
Dann ist das höchste Lob, ja.
Genau, also mehr kann man ja gar nicht auszeichnen.
Genau.
Du hast aber gedacht, nee, das will ich ein bisschen hervorheben und sind wir froh, dass es so war. Also ich werde mich jetzt reinlesen. Was war der erste Krimi? Wie hieß der?
Also der hieß Dürers Mätresse. Da ging es darum, dass ein bisher unbekannter Dürer, ein Dürerbild gefunden wird. Das wäre natürlich mehrere Millionen wert und vielleicht auch einen Mord wert. Und das war so die Ausgangsidee für den ersten Fall.
Also, wir reden gleich noch darüber, weil da habe ich noch sehr, sehr viele Fragen, wie man stellvertretender Pressesprecher eines Flughafens sein kann und gleichzeitig unglaublich erfolgreicher Krimi-Autor. Es werden sicherlich uns auch viele zuhören, die kennen deine Krimis und Romane und freuen sich jetzt auf den neuen. Aber ich möchte schon nochmal auch drüber reden. 25 Jahre U-Bahn direkt in den Flughafen. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsjubiläum, jetzt ehrlich gesagt, in dieser Folge, weil als regelmäßiger Nutzer des Münchner Flughafens und des Nürnberger Flughafens kann ich nur sagen, ich glaube, dass vielleicht vielen gar nicht bewusst ist, was sie da für ein Flughafenjuwel haben, weil jeder, der in München schon mal geflogen ist, weiß, die S-Bahn daraus ist Lichtjahre unterwegs und der Flughafen ist so groß. Ich habe es mir vorhin gedacht, wenn ich mit meiner Mutter, die ist über 80, verreise, die schafft die Wege zum Gate kaum und ist dann fix und alle in Nürnberg. Der Flughafen der kurzen Wege, das gilt für alle Wege, auch den Weg zum Flughafen, ne?
Absolut, ja. Also ich nutze das ja auch, wenn ich irgendeinen Termin in der Stadt habe vom Flughafen aus, dann fahre ich eigentlich nur mit der U-Bahn, mit den Öffentlichen. Also heute, wir nehmen hier im Plärrer-Hochhaus diesen Podcast auf und ich bin natürlich vom Flughafen in weniger als 20 Minuten hier gewesen.
Ja.
Also es ist schon eine tolle Verbindung. Wird uns auch mal wieder gespiegelt von den Fluggästen natürlich. Also wer es irgendwie bewerkstelligen kann, der reist dann mit der Bahn beziehungsweise dann mit der U-Bahn an. Und aber auch viele Beschäftigte. Wir haben bei uns, hat man die Möglichkeit, das Jobticket zu bekommen. Mhm. Also der Flughafen fördert das dann für die
Das Deutschlandticket Kollegin. Quasi als
Genau, das Deutschlandticket. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass man das Auto stehen lässt.
Was auch viele gerne machen, ne?
Ja, absolut. Also das ist eine Möglichkeit. Das gehört bei uns zu den Benefits dazu. Erzählen wir auch jedem Bewerber, der neu dazukommt. Das macht schon viel aus. Und das wird tatsächlich von vielen genutzt, die dann auf die Öffentlichen umsteigen, ihr Auto stehen lassen und eben dieses gesponserte Ticket nutzen.
Weil es eben deutlich billiger ist. Also es gibt verschiedene Preismodelle, aber meistens kann man sagen, so kostet dann das Deutschland-Ticket um die Hälfte.
Richtig.
Rum, so.
Bei uns ist das auch so.
Mhm. Also es ist natürlich auch für alle Firmen eine gute Gelegenheit, ihren Mitarbeitern was Gutes zu tun. Das geht auch bei ganz kleinen Firmen. Also man kann durchaus mal fragen bei euch im Job, warum es eigentlich das deutschlandtägige Job noch nicht gibt.
Kann ich nur empfehlen, zumal man das ja nicht nur für den Weg in die Arbeit nutzen kann, sondern man kann es ja auch wie jedes Deutschlandticket überall im regionalen Verkehr nutzen.
Aber als stellvertretender Pressesprecher bist du ja auch für die Parkhäuser zuständig, oder? Und die braucht es ja dann eigentlich gar nicht mehr.
Die braucht es jetzt, sagen wir mal, leider, das erspare ich mir jetzt, weil das ist natürlich auch eine Einnahmequelle.
Ja.
Aber der Flughafen ist ja noch nicht von allen Seiten optimal angebunden. Also da kann schon noch was passieren, wenn man zum Beispiel aus dem Erlanger Raum kommt, Herzogenaurach oder so. Da wäre dann die Stupp eine gute Ergänzung, die Stadt-Umland-Bahn.
Ja.
Aber ich denke mal, das kann sich alles noch entwickeln. Und die U-Bahn ist auf jeden Fall ein toller erster Schritt.
Du bist ja auch stolz auf die U-Bahn-Variante, weil du sagst, jeder, der mit der U-Bahn kommen kann und der eine U-Bahn-Station in der Nähe hat, sollte das auch so machen, weil es einfach wahnsinnig viel sinnvoller ist so.
Absolut. Zum Beispiel auch am 25. Mai, das große Fest. Da wäre es natürlich super, wenn möglichst viele Leute dann aufs Auto verzichten und dann tatsächlich mit den Öffis kommen. Da gibt es neben der U-Bahn übrigens wird so ein Pendelverkehr zwischen Wegfeld und Flughafen eingerichtet mit den Oldtimer-Bussen.
Oh.
Das ist dann ein besonderes Erlebnis.
Jetzt hast du mich. Oldtimer-Bus heißt so richtig alt, ne?
Ja, also jetzt bin ich da jetzt kein Experte, weil ich kann dir was über Flugzeuge erzählen, aber nicht über Busse. Aber ich kenne die von den letzten Jahren und ja, da kommen schon nostalgische Gefühle auf.
Oh, das ist so schön. Ich habe die, in der Halle bin ich mal so an so, als ich Dienst hatte bei der VAG, bin ich mal so an zwei, drei so Oldtimer-Bussen vorbeigefahren. Das ist so schön. Also da steht so einer, der ist so hornalt, da war noch nicht mal geboren, gefühlt. Und dann aber auch so die Busse, die einen so an die Kindheit
ja,
erinnern.
Ja, genau.
So die 70er, 80er Jahre.
Wo man so die Klassenfahrten gemacht hat.
Dann. Oh, ja, das ist toll. Ja, ja. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, und die U-Bahn, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich meine, ich glaube, wir müssen es den Nürnberger nicht erzählen. Die wissen, dass es die U-Bahn gibt und die fährt halt direkt unten rein. Also fährst die Rolltreppe hoch, musst du nicht mal, glaube ich, über die Straße, sondern du läufst 10 Meter und bist im Flughafen.
Ja, das ist eigentlich perfekt. Ich kenne das von keinem anderen Flughafen, dass es so nah ist. Du fährst ja, also erstmal würde ich ja empfehlen, sich ganz vorne hinzustellen, dann kann man rausgucken. Ist ja fahrerlose U-Bahn und man kann dann vor allen Dingen das letzte Stück ab Ziegelstein. Ist, glaube ich, das längste Teilstück. Und das macht schon Spaß, sich das anzugucken, damit dann da reinzufahren in den Bahnhof. Und dann musst du nur die Rolltreppe hoch und bist am Terminal. Du
bist drin, ja. Ich habe es erst letzte Woche gemacht und werde es auch demnächst wieder machen, weil es einfach so easy ist. Schau, ich habe jetzt nochmal die Zahlen hier. 12 Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen.
Genau.
Irre.
Mhm.
Das ist also nochmal im Vergleich zu München. Da kennt ja jeder diesen, ne? Sie sind 10 Minuten vom Flughafen am Hauptbahnhof. Es hat nie funktioniert. Jetzt bist du 45 Minuten unterwegs. In Nürnberg 12. Das ist krass.
Das ist schon ein großer Unterschied.
Irre. Und dann 4000 Beschäftigte arbeiten am Standort Flughafen.
Richtig, also nicht nur beim Flughafen selber. Also wir sind als Flughafen Nürnberg, sind wir 1000 Leute oder 1100. Aber es gibt ja noch die Behörden, wie zum Beispiel das Luftamt Nordbayern, Polizei, Zoll. Dann haben wir die Speditionsbetriebe. Es gibt ja noch ein großes Cargo-Center da. Es gibt viel Gastronomie, ein Hotel und. Also da kommen schon einige Leute zusammen.
Warst du damals, als der Bau dieses U-Bahnhofs am Flughafen kam, warst du da schon da? Das war am 2. September 1996.
Da war ich noch nicht beim Flughafen. Also ich habe das als Reporter, ich war damals als Reporter für die Abendzeitung damals noch aktiv.
Okay.
Und habe das von dieser Seite aus tatsächlich dann verfolgt, aber eben noch ja unter anderen Gesichtspunkten.
Oh, schade, aber hast du kritisch berichtet? Wenn ich das gewusst hätte, ich mich vorbereitet.
Kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Irgendeine Kröte muss weichen, weil die U-Bahn gebaut wird im Flughafen.
Aber ich glaube nicht. Also wir haben das presseseitig, haben wir das eigentlich alle für toll gehalten. Und ich glaube, da gab es keine kritischen Stimmen.
Und relativ schnell ging es auch, wenn man so dran denkt. Also 3 Jahre hat es gedauert, ein bisschen mehr als 3 Jahre war der U-Bahnhof am Flughafen fertig.
Ja.
Und schaut heute noch top modern aus, ne? Also sieht der ist nicht in die Jahre gekommen, finde ich.
Der schaut sehr modern aus. Wir haben ihn ja mal einmal ergänzt bei einem anderen Jubiläum, als wir uns umbenannt haben. Wir heißen ja mittlerweile Albrecht Dürer Airport Nürnberg. Mhm. Und da war eine Abstimmung mit der VAG dann den Bahnhof ergänzt durch Dürer-Motive.
Mhm.
Im Stil her so, dass es passt zur Architektur, weil das ist ja, jeder Bahnhof muss ja sein eigenes Bild bewahren.
Ja.
Und ja, das hat Spaß gemacht.
Glaube ich dir gern. Ja, also dann viel Spaß auf dem Jubiläum. Ich werde schauen, ob ich da sein kann. Dann
herzlich willkommen.
Komme ich auch Ende Mai, haben wir gesagt. Und jetzt möchte ich mit dir sprechen über deine zweite Leidenschaft. Also erstmal die Frage, wie kommt man dazu? Okay, du warst Journalist, also du kannst mit Worten umgehen. Also du hast gesagt, die Leute in Franken haben deiner Meinung nach ihre schöne Heimat nicht genug gewürdigt. Aber trotzdem sagt man ja nicht einfach, na gut, dann schreibe ich ein Buch darüber. Mhm. Wie ist das entstanden? Woher wusstest du, dass du Talent hast, um sowas zu machen?
Ja, also das wusste ich natürlich vorher nicht. Hätte auch sein können, dass es ein Flop wird oder dass ich gar keinen Verlag finde. Mhm. Habe ich dann aber für die Franken-Krimi-Reihe doch relativ schnell in den Ars Vivendi Verlag in Cadolzburg, also auch ein fränkischer Verlag, der bis dahin aber gar keine Romane gemacht hat, sondern andere Bücher. Und wir sind dann aber ziemlich schnell übereingekommen, das könnte funktionieren. Da könnte ein Bedarf da sein. Und es hat sich dann ja auch tatsächlich bewahrheitet. Also ich habe dann eine Story entwickelt, erstmal ganz grob, mit dem Verlag abgestimmt. Und haben gesagt, jetzt probieren wir es mal. Und wenn es ankommt, dann kann da vielleicht eine Reihe draus werden. Sind ja dann mehrere geworden. Es gibt ja mittlerweile einige Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen.
Mhm. Aber warst du der Erste?
Also ich war zusammen mit dem Veit Bronnenmeier aus Fürth, der leider jetzt keine Krimis mehr schreibt, mit dem wir waren so die Wegbereiter in Nürnberg tatsächlich.
Okay. Ja. Und trotzdem, ich frage deshalb so genau, weil jeder kennt es von Familienfeiern oder aus der Familie, dass einer aus dem Beruf sagt über seinen Job, ich müsste eigentlich ein Buch schreiben, was ich so erlebe. Ne?
Mhm.
Und dann lachen alle drüber und dann macht es aber trotzdem keiner, weil einem so der Zugang fehlt. Deshalb nochmal ganz konkret, du sagst, der Verlag hat gesagt, da könnte ein Markt sein, aber was ist passiert, was muss man machen, wenn man sagt, ich glaube, ich habe da eine Idee, das könnte den Leuten gefallen, wenn ich ein Buch schreiben will?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber es muss eine Idee da sein, die einen wirklich irgendwie packt und die einen auch dann an der Stange hält, damit man da nicht aufhört. Weil das braucht ja doch einige Zeit, bevor so ein Buch vor allen Dingen das erste fertig ist. Da gehen ja mal locker 2 Jahre ins Land, auch mit dem Lektorat alles abzustimmen. Da muss man schon eine gewisse Ausdauer haben. Aber ich hatte damals, wie gesagt, zum einen diesen Antrieb, ich wollte gerne erzählen, wie schön es hier ist.
Mhm.
Und hatte dann aber tatsächlich ein Erlebnis als Reporter im Dürerhaus. Das wurde damals renoviert. Und bei dieser Presseführung wurde uns dann erzählt, dass zwischen den Bodendielen des Dürerhauses einige Dinge aus der Dürerzeit gefunden wurden. Das war so ein Federkiel oder andere Utensilien, Farbreste tatsächlich noch. Und da habe ich gedacht, was ist denn, wenn da jetzt eingewickelt in Wachspapier, das die Zeit überlebt, wenn da jetzt noch ein echter Dürer zwischenliegen
würde. Und so ist dann die Geschichte.
Das hat mich nicht losgelassen, ja. Genau. Und dann habe ich dann aus eine Mischung aus dieser tatsächlichen Restaurierung und dem fiktiven Fall dann den ersten Krimi geschnitzt.
Ja, also man muss noch dazu sagen, für unsere Hörer, die jetzt noch nicht so Berührungen mit Verlagen und so hatten, es ist in den seltensten Fällen so, und wahrscheinlich noch nicht mal bei hochbezahlten Autoren, dass du irgendein Manuskript von deiner Buchidee abgibst und der Verlag sagt, machen wir.
Sondern, eher nicht.
Da kommen dann Fachleute, die sagen, das würde ich so schreiben, die Geschichte ist da, an der Stelle unglaubwürdig oder muss man so machen. Also da fummeln sehr viele Leute rum, bis so ein Buch dann im Endeffekt fertig ist. Ne?
Das ist richtig. Also wenn man einen richtigen Verlag hat, also man kann natürlich heutzutage auch im Eigenverlag machen über Books on Demand, aber wer es mag, kann es machen. Aber ich finde das schon gut, dass da so viele Leute mitreden, vor allen Dingen, wenn das Lektorat gut ist. Muss man auch selber, selbst wenn es zwischendurch mal ein bisschen einen vielleicht auch etwas fuchsen kann oder auch viel Zeit kostet. Aber wenn ich dann immer das nebeneinander lege, meine Ursprungsidee und das, was dann veröffentlicht wird, dann bin ich doch froh, dass da noch einige andere Hand angelegt
haben. Ach so, dann ist es tatsächlich besser geworden. Ja, weil als doch. Laie denkt man so, du bist total sauer, weil die sagen, nee, so machen wir es nicht.
Nee, muss ich zugeben. Ich bedanke mich dann auch mal ganz brav im Nachwort. Bei den Kolleginnen sind meistens Lektorinnen, dass die da doch noch mal was draus gemacht haben.
Und das muss ich auch noch fragen. Mhm. Du hast eine lebhafte Fantasie, hast ja gesagt, dass du diese Presseführung gemacht hast. Hast du gedacht, oh, da könnte ja noch was liegen darunter. Aber da wird ja noch kein Krimi draus. Hast du als Inspiration Tatort dir 100 Folgen angeguckt? Oder wie wird aus einer Idee eine spannende Kriminalgeschichte?
Also dieser Faktor Krimi, der war tatsächlich so, muss man sagen, dass das auch mit vom Verlag eine Idee war.
Ah ja.
Weil Kriminalromane auch gerade regional angesiedelt vor 20 Jahren, das war quasi so der Startschuss. Da gab es schon in der Eifel eine sehr erfolgreiche Reihe. Und in einer anderen Region mit dem Kluftinger, das hat damals auch angefangen, ne, im Allgäu. Ja. Also man merkte, da tut sich
gibt's
was.
Gibt es
heute auch noch, genau. Und da war schon die Bitte vom Verlag, wenn man das in Richtung Krimi machen könnte, da können Sie sich gut einen Erfolg vorstellen.
Und das ist aber bis heute so, ne?
Ja, also weil wenn man einmal in der Schiene drin ist,
dann
kommt man doch schwerlich wieder raus, aber es macht auch Spaß.
Ja, und du brauchst ja aber auch Leute, die das immer noch lesen wollen. Und auch das ist so. Also diese lokalen Krimis haben nicht an Reiz verloren, ne? So,
das stimmt.
Also es ist immer noch eine sehr beliebte, wahrscheinlich Urlaubslektüre.
Also zum einen eine Urlaubslektüre, habe ich schon öfters gehört von Leuten, die hier in Franken Urlaub machen, aber auch von Nürnbergern selber. Ich mache zum Beispiel auch seit vielen Jahren zusammen im Bildungszentrum Tatortführungen. Also da führe ich dann tatsächlich zu den Tatorten, lese dann vor Ort Passagen aus dem Buch.
Das finde ich auch
und
spannend.
Demnächst übrigens mit der Partystraßenbahn.
Ah ja, es gibt bei der VAG.
Genau.
Ja, das, wahrscheinlich ist es so, die es jetzt hören, die kriegen ja keine Karten mehr.
Wir sind am Überlegen, weil die Nachfrage sehr groß ist, ob wir das ein zweites Mal auflegen. Also
okay.
Da sollte man dranbleiben.
Also für Fans wachsam bleiben. Es gibt tatsächlich eine Partybahn, eine Straßenbahn der VAG und da drin finden Lesungen statt. Also du liest dann aus deinen Büchern.
Ja, genau. Und zwar natürlich passenderweise ein Eisenbahnkrimi. Herz aus Stahl heißt der. Da geht es um den Adler, also die erste Eisenbahn Deutschlands und die dann in diesem aktuellen Kriminalfall eine Rolle spielt. Und wenn man das dann auf Schienen liest, hat es natürlich dann ein ganz besonderes Feeling.
Ja, total. Klingt spannend. Du hast gesagt, du versuchst jetzt den 20. zum Jubiläum noch rauszubringen.
Genau.
Kannst du schon grob verraten, worum es in deinem neuesten Mord geht?
Das kann ich, weil der Titel steht tatsächlich schon fest seit einer Woche. Der wird heißen Dürers Mätresse, die Rückkehr.
Oh.
Und der schließt quasi direkt an den ersten Fall von vor 20 Jahren an und greift die Idee nochmal auf mit einem aktuellen Mordfall.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du diese Romane schreibst? Sitzt du dann, also da gibt es ja verschiedenste Vorstellungen, auch an einer Schreibmaschine, weil dir das wichtig ist, so wie man es aus Stephen King Filmen kennt und so? Oder wie entstehen diese Romane?
Ich erzähle das immer fast gar nicht so gerne, weil die Vorstellungen sind tatsächlich immer so, entweder so oder dass man dann irgendwie neben dem Kaminfeuer und einen Rotwein neben sich und...
Genau, und eine schnurrende Katze,
genau,
ins Böse guckt.
Aber eigentlich ist es eher tatsächlich in meinem Arbeitszimmer am PC. Und das war es dann eigentlich.
Also
was ich so als Unterstützung mache, ist tatsächlich so ein bisschen Filmmusik. Die lasse ich dann dazu laufen.
Aber schon Krimi dann, oder?
Krimi,
oder?
Ja.
Pretty Woman würde jetzt da nicht laufen. Sondern
das wird nicht so passen, muss schon ein bisschen spannend sein. Aber ansonsten ist es eher tatsächlich Arbeiten am PC.
Ja, ja, finde ich aber auch nicht unspannend, weil ich weiß nicht, welcher Autor das war, aber habe ich eine Doku mal gesehen und der hat gesagt, es ist ja auch immer sehr von jedem selber abhängig, wie er dazu kommt, dass am meisten Output rauskommt. Letztendlich geht es darum, ein Buch fertig zu kriegen. Und der hat gesagt, wenn der sich nicht zwingen würde, richtig feste Arbeitszeiten zu haben, vielleicht war es sogar 40, ich weiß nicht genau, aber 9 Uhr geht's los bis 17 Uhr und selbst wenn er in dem Flow ist, macht er dann Pause. Aber wenn er das nicht machen würde, dann würde er nie fertig werden, weil es ist ein Job letzten Endes.
Das habe ich tatsächlich auch. Also ich habe feste Zeiten, an denen ich schreibe. Mal, also abends ist das dann schon.
Nicht ja, aber du hast ja einen Job. Also.
Genau. Also es ist abends, auch nicht jeder Abend. Aber ich habe bestimmte Abende festgelegt. Sonst ist die Verlockung einfach so groß, dass man sagt, ach, jetzt abends mal die Füße hochlegen und einfach einen Krimi gucken.
Und gibt es diese Momente, dass du dann dir vorgenommen hast, Mittwochabend schreibe ich, dann hockst du aber Mittwochabend da und dann fällt dir nichts ein.
Nee,
und
dann
die Geschichte ist schon fertig, oder? Und du bringst sie zu Papier, oder?
Richtig. Also bei mir ist es so, ich mache vorher einen Plot, nennt sich das. Den stimme ich auch vorher schon mit dem Verlag ab, damit es dann keine bösen Überraschungen gibt. Und den arbeite ich dann quasi ab. Das klingt jetzt ein bisschen trocken, weil beim Schreiben ist trotzdem viel Kreativität dabei und es kann auch bessere Schreibtage und schlechte geben. Aber bei mir steht das schon fest. Es gibt aber auch Kollegen, die haben zwar eine Grundidee, aber die lassen sich dann einfach treiben. Und dann kommt auch eine Geschichte bei raus.
Beim Krimi musst du ja wissen, wer am Ende überführt wird. Also es muss ja irgendwo hingehen.
Deswegen würde ich mir das auch schwer vorstellen, sich treiben zu lassen, weil wenn man am Schluss nicht weiß, wer es war, dann wird es schwierig.
Es gibt noch eine zweite Buchreihe, da arbeitest du mit einem Pseudonym. Warum das?
Ja, es gibt sogar zwei Reihen mit Pseudonym. Die spielen, eine spielt in Frankreich, im Elsass. Also ich bin halt sehr auf Frankenkrimis festgelegt oder auf in Deutschland spielende Krimis von der Leserschaft, hat mir mein Verlag gesagt. Mhm. Und deswegen hatte dieser andere Verlag dann darum gebeten, dass ich mir einen anderen Namen ausdenke. Einen französisch klingenden, passend zur Frankreich-Reihe.
Wie heißt du dann?
Da heiße ich Jean-Jacques Laurent.
So nenne ich mich auch immer.
Ja, ne?
Beim Kennenlernen sage ich immer, ich bin Jean-Jacques Laurent, du?
Genau.
Okay, verstehe, ja. Toller Name, klingt.
Ja, durfte ich mir selber ausdenken, da habe ich gedacht, also wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann.
Das ist lustig, weil dann immer, wenn ich einen Witz mache und ich will mir einen französischen Namen zulegen, sage ich immer Jean-Jacques.
Jean-Jacques, genau.
Und du auch? Okay, und das sind also auch Krimi?
Krimi.
Auch genau. Krimi.
Ja, das sind so sogenannte Cozy-Krimis. Also Cozy heißt immer nicht zu viel Blut.
Kuschelig.
Kuschelig, gemütlich, wird auch gegessen, ne? Natürlich Elsass, die gute Elsasser Küche, Wein getrunken. Mhm. Und das sind so mehr so gemütliche Krimis. Da gibt es 6 Stück von.
Ich stelle mir das schwierig vor, ne? Zu sagen, so jetzt bin ich wieder der Franken-Autor und heute bin ich wieder der Elsass-Autor und dann, was ist das dritte Projekt?
Das dritte ist aber abgeschlossen. Ja, die habe ich sogar unter meinem echten Namen geschrieben. Das sind Senioren-Krimis. Können aber auch jüngere Leute lesen.
Klingt auch spannend.
Die heißen der Wintermordclub und der Sommermordclub. Und das sind ehemalige Kriminaler. Aber wirklich schon so Ende 70 bis Mitte 80.
Eigentlich im Ruhestand.
Also ja, die sind schon lange im Ruhestand genau. und die treffen sich aber einmal im Jahr, um einen Krimi-Dinner zusammenzuspielen und ihre alten Fähigkeiten zu testen. Und dann passiert ein echter Mord.
Mensch, einmal im Sommer und im Winter, so wie genau. Es halt ist im echten Leben.
Vielleicht folgt noch Herbst und Frühling.
Ja, genau. Mhm. Und hast du noch genügend neue Ideen, um deine Frankenkrimis weiterzumachen? Oder merkst du, nach dem 20. jetzt wird es langsam eng? Oder wie ist es, wenn man so ein kreativer Mensch ist?
Also wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, wie viel werden das denn, hätte ich vielleicht gesagt, ja 3 oder 4 Krimis. Mhm. Und dann gehen wahrscheinlich die Ideen aus. Aber es ist tatsächlich so, dass bei Lesungen oder bei Führungen Leserinnen und Leser auf mich zukommen mit Ideen.
Aha.
Und da sind so witzige Sachen dabei. Da hat mir zum Beispiel mal, das war das Beste überhaupt, da hat mir eine Standesbeamtin, die auf der Kaiserburg, da kann man sich ja auch trauen lassen,
ja.
Da gibt's eine Kapelle, ist sehr begehrt. Und sie hat mir erzählt, ja, da sind immer die Brautpaare, die sich dafür beworben haben. Die sind dann ganz glücklich, wenn sie einen Termin bei ihr kriegen, in dieser tollen Location. Und danach geht's dann in Burggärten und dann werden Fotos gemacht. Und wie wäre es denn, wenn eine Braut das mal nicht überlebt?
Die Braut.
Ach, lieber Gott. Genau. Und da habe ich gesagt, gute Idee. Mhm. Und dann habe ich daraus, also das war, da musste ich unbedingt was draus machen, daraus ist dann der Fall Die kopflose Braut entstanden.
Ach, wie toll. Man kann dem Erfolgsautor Tipps geben für seine
Absolut, ja.
Irre.
Und die nette Dame hat mich dann auch mal dann eingeladen natürlich da in ihr Büro und hat mir erklärt, wie dann so eine Trauung da funktioniert auf der Kaiserburg und weitere Anekdoten erzählt. Daraus kann man dann was machen.
Gibt es in deinen Romanen öfter mal Bezug zum Nahverkehr, also zur VAG in deinen Krimis?
Das gibt es sogar ziemlich oft, weil der Paul Fleming, der wohnt in Nürnberg, der hat sein Atelier direkt am Weinmarkt. Und die Morde passieren ja immer so im Raum Nürnberg. Und er hat zwar ein Auto, so einen ganz alten Renault, der aber meistens streikt. Der steht meistens da auf seinem Stellplatz. Und er fährt in Nürnberg U-Bahn regelmäßig und Straßenbahn. Und ansonsten mit seinem Fahrrad ist er auch viel unterwegs. Und gerade das Straßenbahnfahren, das ist ganz amüsant, weil ich habe im zweiten Buch, da lasse ich den Paul am Haller Tor in die Straßenbahn steigen und er fährt zu einem Tatort. Aber diesen Tatort kann man, wenn man sich auskennt, nur mit einem Umsteigestopp erreichen, weil die Straßenbahnlinie fährt dort nicht hin. Und ich habe das in meinem Manuskript genauso geschrieben. Also ich lasse ihn da einsteigen im Haller Tor und er steigt dann um und gelangt dann schließlich ans Ziel. Und die Lektorin damals hat gesagt, ja, das hält ja nur auf, das steuert nicht zur Geschichte bei, wir streichen das. Er steigt ein und steigt dann später aus. Und schon bei der ersten Lesung aus dem Buch, da kam eine Leserin an und meinte, es geht fein nett.
Und dann Natürlich.
Das kann man dann nicht bringen. Da muss man schon ganz exakt sein, gerade in regionalen Krimis. Und da haben wir das natürlich nachgebessert. Also jetzt steigt er ordnungsgemäß um.
Das geht fein nett. Das ganze Buch nichts mehr wert. Falsche Haltestelle. Irre. Ja, Wahnsinn. Jan, der Sommer kommt.
Ja.
Wir fahren alle mit der U2 zum Flughafen, nutzen die Anbindung, gehen rein, steigen in den Flieger und fliegen in die Ferien und haben alle was zu lesen dabei. Natürlich deine Romane, darüber haben wir ausführlich gesprochen, aber ich will jetzt von dir einen Buchtipp für den Sommer, der nicht aus deiner Feder stammt, für alle, die noch was zum Lesen brauchen und deine Romane schon kennen.
Also da werde ich gerne einen geben, aber ich bleibe trotzdem bei den Franken-Krimis, weil das kann man ganz gut verbinden. Wir haben nämlich vom Airport aus diesen Sommer ein ziemlich starkes Spanien-Programm. Also nicht nur Mallorca, also Malle, klar, haben wir ein paar Mal am Tag, sondern auch am Festland sehr viele, also Valencia, Barcelona, insgesamt 5 Ziele, Festlandziele und da passen natürlich Tapas dazu. Und deswegen empfehle ich den Krimi Fränkische Tapas von einer netten Krimi-Kollegin, auch aus dem As Vivendi Verlag. Kann ich empfehlen als Urlaubslektüre, die man nicht nur in Franken lesen kann.
Okay. Gibt es da eigentlich Konkurrenzkampf so unter den Franken-Krimi-Autoren und Autorinnen?
Also wir verstehen es eigentlich alle recht gut. Es gibt insgesamt? Also mittlerweile würde ich mal so sagen, also wir hatten mal so einen Krimi-Stammtisch tatsächlich, da waren wir immer so um die 10 Leute. Das geht ja mal bis Bamberg hoch, also so dieser Umkreis und bis ins Seenland runter. Also wenn man das so sagt, so um Nürnberg rum, im Großraum Nürnberg, würde ich mal so 10 Autorinnen und Autoren.
Ich habe auch noch was. Mein Tipp, weil wir ja hier im Busfunk sind, ihr hört alle Podcasts, ihr seid affin. Ich habe auch noch einen neuen Podcast gemacht, in den ihr gerne mal im Sommer reinhören könnt. Der heißt Giganten von gestern. Magst du Musik der 90er?
Ja.
Also ein Freund von mir, der Jonas Löffler und ich, wir haben zusammen diesen Podcast rausgebracht und wir reden über die Kult-Musikstars der 90er. Peter Maffay, Reinhard May, alles Deutsche und auch den Sänger von den Prinzen, Sebastian Krumbiegel. Und wir auf launige Art und Weise stellen wir uns vor, zum Beispiel, wie es bei Reinhard May in der Küche riecht oder wie das Wohnzimmer von Peter Maffay eingerichtet ist. Ist ganz lustig, vielleicht wollt ihr mal da reinhören. Jan, das war eine große Freude, mit dir zu reden.
Kann ich nur zurückgeben.
Eine sehr, sehr launige Busfunkfolge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Viel Erfolg und vor allem eine schöne Jubiläumsfeier am Flughafen. Wir kommen alle mit der U-Bahn. Wenn ich da bin, auf jeden Fall. Ende Mai. Und wir sehen uns vielleicht hoffentlich mal wieder. Und wir hören uns in der nächsten Busfunkfolge. Danke.
Danke auch.
Servus. Ciao.
Vielen Dank.